Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Die Order zum Herbst 2025 zeichnet sich am Horizont ab und die Menswear-Welt steht vor spannenden Entwicklungen. Welche Trends erwarten uns? Welche Styles setzen sich durch? Um das herauszufinden, spreche ich heute mit unserem Menswear-Ressortleiter André Bangert. Er hat in den letzten Wochen die Designer, Produktmanager und Entscheider der Männermode getroffen und die neuesten Trends im Gepäck. Ich bin Janis Hertel und freue mich, Sie durch diese spannende Episode zu führen. Hallo André, schön, dass du im Studio bei uns bist.
Hallo Janis, freut mich hier zu sein. Und du hast natürlich auch die Designer besucht und mit Kreativen gesprochen. Und ja, wir werden uns austauschen zu den Strömungen, Tendenzen, die den Herbst ausmachen.
Ja, die geballte Menswear-Kompetenz ist quasi anwesend.
An einem Tisch anwesend, genau.
Erstmal habe ich eine Frage vorweg, zwar der Old Money Style. Viel diskutiert in den letzten Saisons. Ja. Jetzt möchte ich von dir wissen, bleibt der relevant? Wie entwickelt sich das weiter?
Ist schon ein Jahr her, ne? Da haben wir ein Titelthema Old Money und jeder war irgendwie happy und so. Es ödet mich irgendwie schon an, es ermüdet mich einfach. Also, ja.
Und wie sieht's aus in den Kollektionen? Sind da noch Ausläufer zu sehen oder wie entwickelt sich das?
Ja, muss man natürlich erklären. Es ist natürlich toll, dass man sich mit Klassik beschäftigt und den aufarbeitet, aber es ist doch durchgenudelt ohne Ende. Also und sämtliche vertikale Konzepte haben dann irgend noch mal mit Ironie noch mal so einen Goldknopf an einen leicht überschnittenen Blazer gesetzt und dann war es irgendwie lustig, wenn man so einen Karo-Sakko trägt und so. Alles irgendwie durch. Also irgendwie hat es keinen Kick mehr. Nichtsdestotrotz muss man halt sagen, dass man daran ansetzen kann. Ne? Es ist schon schön, dass man eine gewisse Traditionalität hat und die jung interpretiert. Aber wie gesagt, also wenn man durch die sozialen Medien dann geht und dann hat der X dann nochmal die Buntfaltenhose angezogen und hat die so ironisch gezeigt.
Man hat es gesehen.
Es ist jetzt an der Zeit, dass man eine gewisse Ernsthaftigkeit in diese Wertigkeit und auch eine echte Wertigkeit in die Dinge reinbringt und die Traditionalität dann auch ernst spielt und dann aber mit Komfort übersetzt oder ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, die daran ansetzen. Auf jeden Fall habe ich da keinen Bock mehr auf diesen Begriff Old Money Style. Das ist irgendwie durch. Lass uns lieber über die Tendenzen reden, die daraus erwachsen. Und es ist ja auch toll, weil diese Klassik und diese Tradition hat eine gewisse Langlebigkeit und eine gewisse Wertigkeit. Mhm. Die steht natürlich auch für gewisse Investment-Pieces, für Teile, für die man auch ein bisschen mehr verlangen kann, weil sie den Trends nicht so unterlegen sind.
Die überleben und jetzt, ein paar Saisons.
Genau, und jetzt ist natürlich unsere Aufgabe, jetzt, was macht das mit der Mode eigentlich?
Ja.
Und das ist natürlich eine Gefahr, dass die Sortimente langweilig werden. Und wir beide müssen jetzt praktisch auflösen, wie wir diesen Bedarf an zeitlosen Teilen mit der Mode verknüpfen.
Ja.
Kriegen wir das hin?
Ich denke schon. Aber bevor wir
wenn wir beides schaffen, dann haben wir Ready to Wear, dann haben wir jetzt nicht mehr so den Zeitpunkt, dann gibt es so Hybride und wenn praktisch der Bedarf und die Mode zusammenkommen, da gibt es einige Ansatzpunkte, findet man sicherlich was.
Lass uns da später nochmal tiefer darauf eingehen. Jetzt erstmal nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und den Blick in den Handel werfen. Wie ist denn dort aktuell die Stimmung?
Ja, Stichwort Bedarf. Es war durchwachsen, weil also vielerorts war doch der Start relativ gut. Es ist im September, war ein guter Monat im Vergleich zum Vorjahr, weil sich vor allen Dingen auch schon teilweise etwas dickere Jacken dann bei kälterem Wetter gut verkauft haben. Und es hat eben, jetzt komme ich wieder mit dem Wetter, das hat dann wirklich mit einem Bedarf zu tun. Und der Monat war relativ gut. Und dann war wieder so eine Delle und so eine Ermüdung. Und es bleibt mir nicht erspart, diese Black Week zu erwähnen, die dann schon naht und die so wie so ein Damoklesschwert über diesem Herbst schwebt. Nicht bei allen, aber doch, das Herbstgeschäft ist doch sehr, sehr verkürzt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Order. Es ist jetzt keine Jubelstimmung angesichts der Herbst-Winter-Order, weil man doch irgendwie die Saisons ein bisschen neu ordnet und dem Frühjahr-Sommer doch hier und da ein bisschen mehr Gewicht einräumt. Es wird eben sehr, sehr spannend werden, wie man den Start in den Herbst so gestaltet, dass man neue Ware bringt, die sich aber nicht mit der Sommerware beißt und trotzdem ready to wear ist. Also dieser Punkt wird noch wichtiger werden, weil man kann sich diesem Sale-Druck, können sich eben die meisten nicht entziehen, außer man ist exklusiv, man hat Labels, die kein anderer hat und das ist eben schwierig. Da gibt es Konzepte, die schaffen das ganz gut über Service und Beratung und eine exklusive Sortimentsauswahl, aber die meisten müssen schon sehr bemüht sein, dieses Loch zwischen Juli und September, Oktober, dass da wirklich mit einer tollen Ware ordentliches Geschäft gemacht wird, sodass man dann auch recht gut aus dem Herbst rausgeht. Also kurzum, es war okay, das Herbstgeschäft.
Ja.
War ein guten September gewesen.
Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, also einerseits hat man den Black Friday, der ja schon direkt am Anfang der Saison im Prinzip dann schon sich abzeichnet und ja viele ja auch schon 4 Wochen davor anfangen mit ersten Angeboten, ersten Reduzierungsrabattschlachten sozusagen. Andererseits wird der Herbst ja und der Winter auch einfach immer kürzer klimatisch gesehen. Ne? Du hast schon erwähnt, ready to wear.
Und was ist dann die Erkenntnis daraus, dass ich von vielen Händlern dann gehört habe, gut, wir müssen uns noch mehr fokussieren, wir müssen mit denen zusammenarbeiten, die uns auch eben guten Renner-Penner austauscht, die uns ein gutes Lagergeschäft bieten. Das birgt natürlich alles ein bisschen Gefahren, dass die Sortimente auch sehr NOS getrieben werden. Aber die Tendenz ist natürlich schon zu spüren, ne?
Also Ready-to-Wear, NOS, das sind so Lösungsansätze, um das besser zu handeln. Aber ist da auch eine Verschiebung bei den Lieferterminen notwendig?
Naja, eigentlich nicht. Es geht ja um die Inhalte dann, ne?
Die Inhalte.
Logisch, ich meine, die Liefertermine gibt es ja. Es ist nur die Frage, also klar, eine dicke Jacke im August, die braucht dann keiner. Aber es geht um die Inhalte eben. Mhm. Und da ist natürlich seit einigen Saisons eine Trendwende zu erkennen, dass es wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, wie man herbstliche Bilder zeigt, die man sofort tragen kann, über nämlich Layering-Ideen im Look, über hybride Jacken. Die ganze Outerwear ist ja eigentlich fast nur noch hybrid und lebt vom Layering. Und das ist schon angekommen, dass die Inhalte der frühen Liefertermine sich geändert haben, so auch im kommenden Herbst.
Ja, und mit welchen Erwartungen gehen so die Einkäufer jetzt in die Order?
Wie gesagt, die Rendite steht im Vordergrund, also die LOG erhöhen, mit Etablierten eine gute Lagerdrehung hinzukriegen, eine gute, mit weniger Ware vielleicht hier und da zu arbeiten. Das sind natürlich so der heilige Gral, der immer gelöst werden will. Also Ware ist genug am Markt. Jetzt muss man eben gucken, wie man effizienter arbeitet, wie man mit weniger Ware auch schafft, Umsätze zu halten, also meine Wachstumsfantasien sind schwierig zu verwirklichen.
Ja.
Muss man wirklich sagen, bei den Rahmenbedingungen, die wir jetzt auch nicht alle nochmal erwähnen brauchen, aber wenn man es schafft, mit einem Gewinn rauszugehen, ordentlich, dass alle von davon leben können, das ist so die Hauptaufgabe, die wir jetzt im Podcast nicht lösen können, aber über die Inhalte können wir jetzt reden.
Mhm. Ja, nun wollen wir einen Blick in die Mode werfen zum kommenden Herbst. Die Outerwear, hast du eben gesagt, ist ja einfach ein Problemfeld aktuell, aber auch eigentlich ja ein großer Bonbringer in der Herbst-Wintersaison. Die Steppjacke, die läuft irgendwie nicht mehr ganz so gut. Gibt es da einen Nachfolger?
Ja gut, die Steppjacke hat ganz viele alternative Nachfolger, würde ich nicht sagen. Mhm. Aber du weißt, wir haben sehr viele ähnliche wie Carhartt und Barbour. Das sind natürlich so zwei Firmen, die einmal Richtung Workwear, einmal Richtung Natur und Explorer ganz viele Ideen liefern. Mit kernigen Baumwolloberflächen, mit Kordklappkragen, relativ dünne Jacken, auch meistens nicht gesteppt. Ich meine, dieser Wurststepp, ne, diese Würste, diese aufgeblähten Würste bei der Steppjacke, das ist es dann halt nicht mehr. Ja. Man muss da gucken, vielleicht mal einen flachen Längsstepp oder diesen Wabenstepp, der Retrostepp, der bei, wie sagt man, Rautenstepp, solche Dinger. Das ist dynamisch und natürlich viele flache Blousons. Ich habe auch Fließteile gesehen und das changiert immer zwischen zwei Feldern. Viele wollen das ja ein bisschen eingeordnet haben in so Stilistiken. Mhm. Und Janis, bei dir wird es ähnlich gewesen sein bei den Gesprächen. Es gab so dieses smarte Feld, wo Velourleder, Wolloberflächen, softe Materialien, das zieht sich von Jacken durch alle Produktgruppen.
Kochwolle, ne?
Genau, ja. So solche Dinge. Mhm. Und dann geht's in die kernige Richtung, Utility, Workwear. Und so diese beiden Felder, die machen so den Kern der Manswear aus. Und die können sich auch beide befruchten, aber daran kann man sich eigentlich festhalten. Also bei der Outerwear sind's ganz, ganz viele Teile, die fürs Layering taugen. Von Velourlederjacken über flache Blousons und auch Winterjacken. Keine Logomania mehr, kein Posing mehr. Der Stepp relativ flach gehalten, oft vielleicht auch mal eine Wolloberfläche.
Mhm.
Das sind so die Winterjacken, die ich so gesehen habe. Und eben auf der anderen Seite diese Workwear-Inspiration, diese kantigen Taschen, wie nennt man das? Also so
Pattentaschen
und sowas. Pattentaschen, kantige große Taschen, Klappkragen, rustikale Reißverschlüsse.
Ja, auch mal einen Kordkragen.
Und natürlich das große Kordkragen, x-mal gesehen. Und ganz durch das große, weite Feld des Stricks. Du hast heute einen Treuer an, in einem tollen Braunton. Und das sind natürlich auch Jackenalternativen. Also wie viele Cardigans und Strickjacken und mit so Rippenoptik, die so ein bisschen, ja, so, so ja, wie Maurer oder weiß nicht, wer das trägt, Handwerker, die so ja auch mal im Wind stehen müssen, irgendwas installieren. So, daher kennt man es irgendwie. Und das findet Einzug in die Workwear-Welt und hat aber auch in smarten Kombinationen vielleicht auch mal unterm Sakko seine Berechtigung. Und da fließt die Outerwear eben in diesen anderen Bereichen und wird ein sehr, sehr spannendes Feld. Also die Outerwear wird anspruchsvoll, aber weil sie eben sehr facettenreich ist.
Ja, und die Steppjacke, die hat halt jetzt auch jeder im Schrank, ne? Also
ja, klar.
Da ist natürlich auch kein Bedarf
irgendwie
mehr
so, so eine orangene Steppjacke irgendwie, die verschandelt dann doch, also das ist dann überhaupt nicht im Ding, im Trend, ne? Aber gut.
Ja, der Business-Casual-Look, den möchte ich auch noch mit dir besprechen.
Ja.
Und zwar Overshirts sind ja omnipräsent, also überall und sind ja auch so die gehandelte Alternative. Ja. Auch mal zum Sakko, können ja auch mal ganz smart gestylt werden. Also geht, wie gesagt, kann ja auch in beide Richtungen
wir haben
gehen.
Ja, wir haben ja den Star der Saison erkannt. Das ist diese Overshirt-ähnliche Jacke. Also wir haben eben über die Outerwear gesprochen. Das Ding kannst du ja auch zur Anzughose anziehen. Da hast du im Grunde so ein jackiges Overshirt und hast eigentlich daraus, wenn es am gleichen Stoff ist, wie die Hose auch einen Anzug.
Ja, kastig also geschnitten.
Dann machst du irgendwie so ein bisschen mehr dran, dann ist es ein Blouson, dann machst du ein bisschen weniger dran, dann ist es ein Hemd. Also Leute, zwei Pattentaschen drauf, ordentlicher Stoff, Reißverschluss, nee, was, Knöpfe eher oder Reißverschluss?
Reißverschluss ist dann smarter, Knöpfe ist dann so ein bisschen...
Klappkragen, Bingo.
Ja.
Also das war das Teil der Saison und zwar in jedem, also wirklich als Jacke, als Hemd, man kann es sehen, also das ist der hybride Höhepunkt, diese Jacke. Und da sind wir dann, wenn du fragst, natürlich Business, Casual, oh Gott, wo höre ich da auf, wo fange ich da an? Erstmal wollte ich natürlich sagen, die Looks bleiben monochrom eher, sehr Ton in Ton. Und
dieser Set-Gedanke, der überträgt sich weiter. Ne? Also
Der Anzug definiert sich eben auch neu. Der Anzug ist im Grunde spannend, weil der Anzug kann eben auch mit diesen Blousons getragen werden, mit diesen Overshirts. Und das Overshirt ist nicht überbewertet. Ich frage immer, ist das Overshirt überbewertet? Nein. Klar, man muss halt ein bisschen sich auch einen niedrigeren Bon gewöhnen im Vergleich zum Sakko. Da muss man auch die Wahrheit mal aussprechen, aber es bringt ja nichts. Natürlich darf man das Sakko auch nicht vernachlässigen. Logisch, ich will jetzt nicht sagen, also das ist eher die Gefahr dann. Ne? Ordentliche Sakkos braucht man auch, ne? Aber das andere ist noch längst nicht am Ende. Also das Overshirt hat sich etabliert und wird auch für solche Anzüge sehr, sehr wichtig bleiben. Lass uns nochmal über die Farben. Mhm. Was sind deine Lieblingsfarbe eigentlich?
Tatsächlich braun.
Braun, ne?
Ja, man sagt ja, braun ist das neue Schwarz, ist ja so. Braun,
ne?
Aber ich muss sagen, ich finde es einfach echt schön. Also es ist gut tragbar, es lässt sich toll kombinieren, es macht einfach...
Ja, und ich setze eins drauf, braun ist das neue Grün.
Ja.
Braun ist das neue Grün.
Wie viel Grün verträgt die Menswear noch?
Grün ist ja auch der Knaller gewesen.
Ja.
Und Grün hat den Zenit so ein Tick überschritten. Ja. Also man kann es ja jetzt auch wie den ganzen, also Salbei im Sommer, Oliv im Winter. Ich habe jetzt auch grüne Jacken und so, aber es wird ein bisschen erdiger, es wird ein bisschen dreckiger, es wird ein bisschen brauner.
Ja.
Im Sinne von, und auch nicht, wir reden ja nicht von beige. Das bleibt ja auch für den Start in die Saison, ist eine wichtige Farbe. Eine klassische Männerfarbe, irgendwie auch beige. Aber es geht ja um diese Karamelltöne, um diese Schokotöne. Und die dann tonal kombiniert oder dann wieder Navy zu braun. Eine der Knallerkombinationen, also für mich die beste Kombination. So ein Raw Denim Look zu braun.
Ja.
So blau zu braun. Und Janis, die neue Darkness. Ne? Also endlich auch mal wieder Lust haben an tiefroten Tönen, tiefbraunen Tönen und die dann mit Navy, sowieso ein Klassiker, über den wir übrigens zuletzt wenig geredet haben, weil er ist natürlich da und ist die Nummer eins, aber modisch war jetzt dunkelblau, jetzt hat niemand in einem Ofen vorgelockt. Jetzt über solche Bilder mit anderen dunklen Farben gibt es eine ganz
über
tolle...
Über Styling halt funktioniert das
ganz,
dann, ja.
Eine ganz tolle Geschichte. Und so diese Nummer aus, ich zeige jetzt zum Herbst mal eine Ecru-Hose und kombiniere es mit einem anderen Teil. Ja, kann man machen, ist jetzt aber auch nicht mehr so neu.
Ja.
Zum Start in die Saison habe ich ganz viele weiße Zweireiher so als Highlight gesehen. Irgendwie ein toller Look. Kann man sich ins Fenster stellen und so sagen, okay, ich habe irgendwie, sagen wir so, nochmal ein sommerliches Bild und dann, das ist oft in braunen Hintergründen fotografiert worden. Also der Clou ist eben, nochmal den Sommer zu zeigen und den Herbst einzuleuten.
Diesen Übergang smart zu machen. Aber bei Marken wie zum Beispiel Cucinelli war ja einfach auch im Herbst, also jetzt gerade in den Stores auf den Flächen, diese Helligkeit unglaublich stark. Ne? Also man ist da durchgelaufen und man hat sich gefühlt wie in so einer beigen Welt.
Ja.
Und man sagt ja, so gerade bei den Hosen oder so ist der Mann vielleicht eher auch ein bisschen zurückhaltend bei so hellen Tönen, weil das ist ja jetzt alles andere als funktional.
So, mich langweilt es ein bisschen, aber es ist eben genau für diese Zeit, die wir vorhin besprochen haben, im Start in den Herbst, ist das natürlich Gold wert. Und der Mann hat es ja mittlerweile kapiert. Der ist ja penetriert worden mit diesen hellen Korthosen und so. Und
auch
es
bei den Vertikalen, überall.
Es ist gar nicht mehr so abwegig. Und das sollte man natürlich auch nochmal im kommenden Jahr und jetzt nutzen. Und dann die neue Darkness, die kann man ja dann danach noch spielen. Aber diese beigen Looks, diese Ecru zu... Ich würde es dann aber auf keinen Fall zu Navy, ne? Da haben wir doch diese Ecru-Hose oder so ein bisschen so eine helle Hose und dann zu einem dunklen Braun oder zu einem Rot, aber natürlich helle Farbe, Navy Blazer, das ist natürlich all.
Ja, das sieht dann ein bisschen doof aus, kann man so sagen.
Oder, weiß nicht, kann man gleich aufs Schiff oder also irgendwie ist es zu sommerlich auch irgendwie.
Ja.
Tolle Möglichkeiten, eine helle Basis und dann mit den Brauntönen das Ganze abfangen oder auch wieder natürlich mit einem dunklen Grün. Das wollen wir ja auch nicht totreden. Das ist ja auch da.
Ja, und Strick ist ja so das Potenzialfeld, auch so ein Hoffnungsträger, wir ja schon ein bisschen besprochen. Sowohl bei uns in der TV-Studie haben ja alle Einkaufsverantwortlichen gesagt, darauf wollen sie verstärkt setzen zum Herbst, als auch die Industrie. Also die forcieren ja auch total den Strick-Look mit Cardigans, eben mit Treuern, mit Rundhals, Merino. Es ist ja auch so ein bisschen in diesem smarten Look die Alternative zum Hemd geworden. Also du trägst jetzt auch unter deinem Sakko einen blauen, also navyfarbenen Merino-Rundhals. Wie positioniert sich das Hemd gerade? Wie wird das gestylt? Wie entwickelt sich das weiter?
Ja, das Hemd, das ist eben über neue Stoffe und Komfort, diese, du weißt es besser,
Japanese knitted,
Jersey-Varianten, guter weiche Hemd.
Ja. Und natürlich ich habe tolle Kaschmir-Qualitäten auch gesehen, also, optimal für den Winter.
Da muss ich das Hemd natürlich auch ein Stück weit reinentwickeln. Ja. Das ersetzt natürlich jetzt nicht Baumwollhemden, aber oder die normalen Hemden, aber das Hemd, das geht natürlich in die Smartness und in den Komfort unheimlich rein. Und es hat natürlich wahnsinnig viel im Style aufzuholen und da muss man natürlich dranbleiben, weil so ein Hemd kann natürlich vom Feeling her oder vom Look her ein bisschen mehr in der Klassik als so mancher Strick. Mit dem Strick ist man dann sofort ein bisschen gemütlicher und das ist nun mal der Zeitgeist. Man darf aber vor diesem Hintergrund das Hemd nicht vergessen. Auch vielleicht auch mal in der einen oder anderen dunkleren Farbe und einem tollen, komfortablen Stoff ist das wunderbar und natürlich in neuen Schnitten mit größeren Taschen kriegt man es dann auch gleich ein bisschen Richtung modern gedreht. Und natürlich Funktion, diese ganzen Stretch-Hemden, technische Hemden, da hat man natürlich einen Part, da gibt es auch Fans, die möchten das nicht missen. Aber wir waren dann ja, genau, Treuer, ne?
Genau,
Treuer ist der neue Hoodie.
Ja.
Das, also beim Strick ist natürlich auch Wahnsinn, was da los ist. Cardigans ohne Ende und der Style Nummer 1 ist natürlich Strick zu Strick.
Ja.
Oh, wie viele Bilder haben wir da gesehen.
Ja.
Also wie bei der Oma, ne? Also praktisch das Cardigan über dem Pulli.
Ja. Aber ich finde es toll.
Herrlich.
Also ich finde, es gibt eine schöne Optik. Oder auch der Cardigan unterm Sakko finde ich auch toll.
Cardigan unterm Sakko und dann noch Rolli, ne? Braucht man dann noch eine Jacke oft, ne? Das ist wieder so ein bisschen...
Schon,
und dann kommt man wieder in diese Fälle. Also praktisch Strick zu Strick und Sakko drauf. Oder nur Strick zu Strick, Rolli unterm Cardigan, ganz oft gesehen. Der V-Ausschnitt übrigens, frage ich auch immer danach, er lässt auf sich warten.
Ja.
Ist eben schwierig.
Kommt noch.
Kommt noch, also Ja, man muss eben noch beim Rundhals bleiben. Was habe ich hier noch notiert?
Ich finde, es ist ja auch alles da. Also man hat wirklich von voluminösen, groben Rippen bis hin zu wirklich feinen Qualitäten, Feinstrick, alles da. Also es ist wirklich so, die spielen ja eine unglaubliche Bandbreite einfach beim Strick gerade.
Total.
Ne?
Und Struktur, Struktur, Struktur.
Ja.
Also wie beim Treuer kennt man es am ehesten, die Rippenstruktur, kernige Strukturen, aber trotzdem weich.
Ja.
Ruhig über eine Mischung, da gibt es so tolle Mischungen mit so Polyester-Ding und dann Wolle und ein bisschen Alpaka und dann hat man so richtig tolle Teile. Übrigens, den Rolli finde ich übrigens ein bisschen langweiliger als noch vor 2 Jahren.
Ja.
Auch mal was Negatives über den Strick zu sagen. Ja, Rolli ist ja immer toll.
Ja.
Aber wenn man jetzt mit dem Rolli unterm Sakko kommt,
es ist gesehen, es ist jetzt kein Hingucker
ist immer noch schön, aber ja, jetzt nicht mehr so neu.
Was da natürlich auch optimal dazu passt, ist ja diese Barbour-Wachsjacke, ne? Mhm. Mit so einem Kordkragen und das sieht man ja auch auf den Straßen, sieht man in den Kollektionen, die Promis tragen die ja alle und ist ja omnipräsent. Also wenn ich Instagram öffne, dann ist da eine Flut an Barbour-Wachsjacken.
Willst du eine Wachsjacke? Willst du da Wachs an dir an der Garderobe hängen haben?
Ungern, ehrlich gesagt.
Ich finde den Style ganz gut.
Ja.
Aber beim Thema Wachs,
da sind wir raus irgendwie.
Ich weiß auch nicht.
Ja.
Brauchst nicht.
Ja, aber ich meine, da gibt es ja auch andere Übersetzungen. Ne?
Genau, also, man muss es dann
muss es nicht mit Wachs nehmen. Aber was fasziniert so an diesem smarten, aber trotzdem kernigen Stil?
Naja, man muss natürlich aufpassen, dass man bei aller Smartness und Strick und Weichheit nicht so in so ein Softie-Schema abgleitet, dass das zu cozy wird und so. So, und jetzt muss man natürlich, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, Smartness ist das eine, so ein bisschen Rolli zum tweedigen Overshirt und dann nochmal so eine schöne Wolloptik dazu und so. Und jetzt kommt natürlich das kernige Feld. Und da haben wir natürlich so ein bisschen so eine Optik von einer Carhartt-Jacke zum Beispiel, kernige Baumwolle, dann so diese kastigen Taschen und diese Patten, die da so ein Workwear, so ein kerniges, maskulines Signal setzen. Das ist unheimlich gut. Und jetzt kommt auch ein wichtiges Thema, das da reinspielt. Und das ist nämlich auch dein Thema, Janis. Die Jeans.
Ja.
Die Jeans, die sich da rein friemelt. Ganz wichtig.
Ja, Denim ist super wichtig.
Jetzt ist das natürlich für den Trend wichtig. Jetzt müssen wir natürlich dazu erwähnen, dass die anderen Hosen jetzt natürlich facettenreicher und da kann man länger drüber reden.
Klar.
Logisch, da tut sich immens was. Nicht, dass jetzt rüberkommt, dass die Jeans jetzt der modische Knaller ist. Für mich schon. Aber natürlich jetzt für den Handel ist natürlich spannend, wie weit ist die Hose, wie viel Buntfalle kann sie haben, welche Form, welche Stoffe. Das ist das eine. Aber am Horizont zu diesen soften Looks, so eine softe, aber dann Raw-Denim-Optik in dunkelblau oder zu einem soften Strick dann eine Jeans, also ist natürlich der Knaller.
Ja, ist ein schöner Bruch halt. Ne?
Ja. Und ein softer Bruch.
Ja.
Und das braucht ja auch nicht weniger Komfort haben, die ganze Kiste.
Ja, und bei den Silhouetten, werden da die weiten Silhouetten jetzt langsam angenommen? Wird das geordert?
Ja, lustig, wenn man da dann so in den Markt hineinhört, sage ich, die entspannten Hosen, die verkaufen sich ja schon ganz gut, aber Herr Bangert, die Männer freuen sich einfach, dass sie wieder mal eine bequeme Hose haben.
Ja,
ne?
Ja, ja, klar.
Also, das ist natürlich dann absurd,
es
über Mode zu reden,
sondern
ein Großteil der Männer freut sich einfach über, Mensch, das ist ja mal wieder angenehm, ne?
Ja.
Ist doch gut.
Ja.
Das ist halt nur ein anderer Kaufgrund, aber ich sag mal so eine Regular Fit und eine gewisse Entspannung, das ist der erste Step. Skinny ist durch, sag mal so. Slim Fit hat Fans, ist auch weiterhin modern. Gerade bei der Jeans, Regular, stark. Und die weite Jeans bleibt immer noch den sehr jungen Kunden vorbehalten. Ist natürlich ein Riesenthema bei den jungen Kunden und bei den sehr modernen Kunden. Was heißt bei jungen Kunden? Bei denen, die vorne dran sein wollen, die haben natürlich die weite Jeans. Ne?
Ja, mit allen, denen ich gesprochen habe. Ne? Also es entwickelt sich ja von so einer 36er Fußweite jetzt langsam Richtung 40,
herrlich.
42.
Ja.
Ne? Also es ist so ein slowly but steadily ein Progress, den wir da durchlaufen.
Bei der anderen Hose ist leichter, oder? Bei der Nicht-Jeans.
Ja, ja.
Da ist die ein bisschen leichter.
Ja.
Und was tut sich da?
Ja, das ist einfach oben weiter, dann auch eben durch die Buntfalte, sorgt einfach schon mal für eine Entspannung. Und dann unten darf es schon noch schmal zulaufen, vielleicht auch ein bisschen verkürzt sein. Aber so, das ist so die Optik, die halt da gut ankommt. Die ist sehr verständlich, gerade in dem smarten Look. Die ist jetzt nicht...
Und eher ein bisschen kürzer als zu lang.
Genau, ja.
Auflegen ist nicht schwierig.
Aufliegen ist halt sehr modisch, ne? Mhm. Das finde ich ist auch ein toller Look, wenn es weit ist, aufliegt, also ne,
ja,
super,
ja, logisch,
super Look in der Spitze. Aber so für den Mainstream, da ist die Verständlichkeit einfach nicht da, ne?
Und was mich ja begeistert, wenn man mal hier so ein schönes Abendessen hatte und so, und dann ist er jetzt irgendwie total auch, braucht man sich ja nicht mehr schämen, wenn man so eine Raffung am Bund hat, ne?
Nee. Gar nicht.
Also ist ja irgendwie toll.
Ja, also dieser Komfortfaktor, also
da kann man
der
Nachtisch
ist,
nehmen, ja. Nochmal. Und hinten ist dann so eine Raffung am Bund. Vorne aber keine. Ja. Die Raffung ist der neue Tunnelzug, ne? So ein bisschen.
Ja, genau. Also gerade so die Raffung an der Seite, also vom Tunnelzug geht es so ein bisschen weg. Wenn dann innenliegend, also dieses Geschnüre vorne am Bund, ja, das hat man seltener, eigentlich gar
ne?
nicht mehr.
Ja, ja,
wenn auch so, dass man es halt nach innen legen kann, ne? Dass du die Option hast, es zu zeigen, aber es auch quasi diskret halten kannst. Aber ansonsten ist dieser Komfort einfach, ja, so ein Must-Have. Also die Männer, die wollen einfach eine Hose, die gut sitzt. Die Passform ist unglaublich wichtig. Und da spielt natürlich so ein Komfortbund eine große Rolle. Und bei der Bequemlichkeit auch. Also so ein Gummibund, der macht ja schon was, ne? Und gleichzeitig sorgt es natürlich auch für einen guten Sitz. Also es betont natürlich dann auch einfach schön alles. Also
ja, und der Knaller ist ja, dass es nicht alt aussieht, sondern modern.
Ja.
Also das ist natürlich traumhaft, wo wir dann wieder Bedarf und Mode zusammenbringen. Ich habe es gesagt, wir bringen nochmal so ein paar Dinger. Ach, was mir vor kurzem aufgefallen ist, also Inspirationsgeber für eine neue Klassik ist ja auch Suzuplei so ein Stück.
Mhm.
Ja, so die bisschen Zickigkeit reinbringen, also ein bisschen breiteres Revers, mal der ein oder andere Zweireiher mehr und so. Und was hat Suzuplei schon seit Ewigkeiten? Viele, viele Hosen mit diesen Side-Adjustern.
Stimmt. So kann man es natürlich smart umsetzen.
Also, genau. Also statt Raffung,
gut,
ich glaube, das kostet ein bisschen mehr, ne?
Klar.
In der Produktion.
Ja.
Also, das ist natürlich auch ein Ding, kann man auch mal eine höhere Leibhöhe wagen.
Mhm.
Und dann kann man es an der Seite so ein bisschen nachstellen, je nach Wohlfühllage. Habe ich jetzt öfter gesehen, also gerade bei höheren Leibhöhen, sieht auch moderner aus im Moment. Buntfalte und dann diese Side-Adjuster ist jetzt kein Gourmet-Thema mehr, sondern drängt sich so ein bisschen in den Mainstream rein.
Ja.
Ja, und natürlich habe ich hier noch auf dem Zettel, was man bei der Hose, nicht, dass wir drüber holpern, Cord ist modern.
Ja.
Also Cord, mein Gott, mein Gott.
Ja.
Feinkord, leicht, butterweich, nicht zu schwer.
Auch.
Ich habe ja in die Hosen, das ist fast wie eine normale Hose.
Ja.
Also Rippen ohne Ende, es wird ein Rippenherbst vom Treuer über die Hose.
Klar.
Also die Kordhose ist. Man braucht von der Farbbrillanz natürlich auch nicht. Es wird nicht so glitschig farbbrillant, sondern so diese Brauntöne bei Kord kann man natürlich super spielen. Und auch die dunkel, so richtig toll.
Ja, zahlt ja auch auf diesen Workwear-Aspekt einfach ein.
Nochmal zu den Hemden, was ich hier auch stehen habe. Karo-Hemden.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Karo-Hemden, Karo-Overshirts. So ein neues Holzfällerhemd, dann irgendwie zu einer schwarzen Denim. Also, klar.
Das zahlt ja auch auf diesen Bridge-Chic.
Ja.
Auf diesen Bridge-Chic ein.
Karo-Hemd.
Ja.
Also mein,
Barbour-Jacke,
Kerligkeit ohne Karo-Hemd.
Ja.
Also, ich meine, ja, endlich mal wieder Karo.
Ja.
Ich meine, bei der Klassik und so spielt es kaum eine Rolle. Da ist der Streifen vorne, wenn überhaupt. Es ist ja eine sehr musterlose Saison.
Absolut.
Was ja leicht kombinierbar ist, sehr monochrom. Uni, über die Farben haben wir gesprochen. Karos schon in Utility-Style so ein bisschen. Und wenn es dann klassisch wird beim Anzug, dann wenn dann mal so ein tiefliegender Kreidestreifen oder Streifen in jeglicher Form ist dann schon vorne. Ne?
Ja, aber generell, also durch dieses Monochrome und ja, also die Kollektionen sind ja sehr realistisch einfach. Ne?
Ja.
Und auch bei den Farben ist es sehr neutral, sehr erdig.
Ja, aber
wo ist da der Wow-Effekt?
Ja, das frage ich dich. Wenn ich mir das so überlege, haben wir jetzt natürlich ganz, also ist es doch vielleicht zu langweilig?
Ja, die Frage ist wie sieht es am Ende auf der Fläche aus? Ne? Was zieht am Ende halt auf die Fläche? Was kann man auch mal im Schaufenster stylen? Also was sind so die Looks, die halt Zug bringen? Ne?
Ja gut, zu Beginn ist es natürlich die Helligkeit, die wir besprochen haben. Ne? Ist es der ein oder andere? Also gut, die Mode ist zurzeit immer noch der Schnitt der Klamotte.
Ja.
Und der Stoff ist halt so. Ne? Es ist jetzt eher, so die Farbe hält sich zurück oder die ist schon da, aber die ist jetzt nicht der Wow-Effekt über die Farbe, sondern es geht Schnitt, Stoff, die tonale Kombination, sehr erwachsen alles. Bitte keine Ironie da wie Old Money Style und hier nochmal eine goldene Casio-Uhr dazu und sowas. Irgendwie so ganz irgendwie schwierig. Der Wow-Effekt, ja Janis, was machen wir denn da?
Ja, ich glaube viel passiert tatsächlich einfach über die Struktur. Ne? Wir haben es ja jetzt schon besprochen, aber so eben grob und fein gemischt und das dann quasi so präsentiert und ausgestellt, das sorgt halt für den Hingucker. Also auch so dieser Stoffmix, Cord, Denim, wirklich gucken, was ist so da, was bringt neue Spannung. Ich glaube, ja, das ist so das Wichtigste, das zu kombinieren.
Gut, Schwarz spielt natürlich eine wichtige Rolle dann in der Kombination, wenn man so ein bisschen, kommen wir gleich dazu, habe ich noch was.
Okay.
Ja, nee, weil man kann natürlich diesen Glam-Effekt, ja, den darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Und dann, wenn man den dann so ein bisschen mit Workwear paart und so mit einer Kernigkeit, dann kann das natürlich schon einen gewissen Wow-Effekt haben. Ne?
Ja.
Man muss natürlich gucken, auch wie man praktisch über diese Dunkelheit und so über diese neuen Töne so eine gewisse Festivität auch in den Herbst reinbringt. Weil es ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, sagen wir, das Festive in den Herbst reinzubringen. Ne? Das kann man über neue dunkle Töne, ein bisschen mehr Schwarz, Bordeaux schon schaffen. Ne?
Ja, jetzt haben wir die modischen Themen so grob besprochen.
Ja.
Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick geschafft. Wie sieht es denn aus bei den Preisen? Es ist natürlich ja auch ein Thema, das uns jetzt die vergangenen Saisons sehr beschäftigt, ja, hat. Wie sind da die Entwicklungen zum kommenden Herbst?
Ja. Wenn es gefällt, spielt der Preis keine Rolle.
Ja, das habe ich auch oft gehört, ja.
Ja, sorry. Ist irgendeine Phrase. Es ist klar, Exklusivität.
Ja.
Gucken, dass es kein anderer hat. Das können sich die wenigstens erlauben, weil man will ja die etablierten Partner. Viele im Top-Genre achten darauf, dass man eben guckt, welche Styles sind wenig vergleichbar. Die mühen sich unheimlich ab, um da dem Sale-Druck zu umgehen, um eine gewisse Begehrlichkeit zu entfachen. Das ist das eine. Dann kann man auch höhere Preise verlangen und auch muss nicht rabattieren und so. Das ist natürlich wirklich nur eine Nische im Markt, die das macht. Und vielleicht bei dem einen oder anderen Italiener dann nochmal ein spezielles Sakko und dann was dazu erzählen. Im Kern des Marktes, oder bleiben wir mal beim Premium-Genre, da gibt es natürlich Fans, die schon der ein oder andere mal vierstellig dann für ein Sakko und so, aber da guckt man natürlich schon. Und da ist unterhalb zwischen 600 und 1000 Euro für Sakko. Sorry, also es gibt auch den Markt. Also
klar,
das hat jetzt nichts mit Luxus zu tun, das ist unterhalb von Luxus. Wenn man da dann Sortimente hat, die irgendwie nachvollziehbar sind, die über Komfort und über den Style, ein tolles Overshirt, vielleicht mal ein Stehkragensakko, eben an Dinge denken, die der Typ noch nicht hat. Und da sind eben solche komfortablen Sakkos, solche Buntfaltenhosen. Die Buntfaltenhose, die darf dann halt nicht über 300 Euro kosten. Da muss man halt gucken, dass man die zwischen 180 und 250 so im Premium-Genre. Also was ich damit sagen will, die verrückten Preisspitzen der vergangenen Jahre, diese Trading-Up-Fantasien, das passt nicht in die Zeit im Moment, ja, für die meisten. Ne? So, das ist das eine. Man muss also vernünftig bleiben, Preis-Leistung zählt, die Wertigkeit muss erklärt werden können. Und dann kann man auch 800 Euro für einen Sakko verlangen.
Ja.
Stichwort Kaschmir und was es da alles gibt. Und auch teilweise Jacken, wenn die eine tolle Wolloberfläche haben sollen. Dann ist da vierstellig drin. Aber irgendwie eine Poserjacke, die rot glänzend ist, mit irgendwelchen Daunenwürsten und so. Also wie man früher praktisch Geld verdient hat, praktisch hier so, ne? Ich brauche die Namen jetzt nicht nennen.
Ja.
Also das ist eben schwieriger geworden. Aber so eine nachvollziehbare Wertigkeit geht auch relativ teuer, nicht utopisch, aber relativ teuer. Und natürlich im Mainstream habe ich ganz oft mit den Leuten drüber geredet, der Preiseinstieg ist extrem wichtig.
Ja.
Günstig auch sein, um auch mal das Teure zu verkaufen.
Ja.
Also gut.
Vielleicht auch hier und da ein bisschen subventionieren, um den Einstieg, um einen schönen Einstieg zu schaffen.
Das ist natürlich, also
das ist grade, natürlich,
jetzt kann ich mal die Bestsellergruppe, die Dänen überhaupt, was dann so für eine moderne Casualwear auch mal deutlich unter 100 Euro, was da abgeht. Ne? Oder auch mal ein Hemd deutlich unter 50 Euro. Oder auch mal ein Anzug. Nee, beim Anzug, muss ich mich korrigieren. Beim Anzug ist es natürlich schon ein kleiner Markt bei 200 Euro, weil da ist natürlich Service, Beratung. Da sind die meisten schon erpicht darauf, mehr in die Wolle zu gehen. Und wenn man dann den Service bietet, dann wirklich 400, 500 Euro dann für den Anzug zu kriegen. Aber den Markt natürlich für 200 Euro, den gibt's auch. Aber vor allen Dingen die Hosen, die Casualwear, die Hemden, die Overshirts. dass man da auch einen vernünftigen Zugang hat für die Kunden, die jetzt nicht lockerflockig mal irgendwie 100 Euro für einen Teil ausgeben. Also dass man diese Balance hat und dann auch eben das Overshirt für über 200 Euro mal, weil es aus einer tollen Wolle ist, weil ich was dazu erzählen kann. Also diese Balance ist schon wichtig. Eben so utopische, markenbedingte Ausflüge nach oben, die sind schon deutlich weniger geworden.
Ja. Ja, zum Schluss würde mich noch deine persönliche Einschätzung interessieren, und zwar, was deine Top 3 Favoriten sind. Also ich habe ebenfalls meine mitgebracht, also deine 3 Top-Teile. Ich glaube, es wäre jetzt mal ganz schön, wenn wir die mal besprechen würden. Also ich würde sagen, wir starten quasi unten bei Platz 3 und arbeiten uns vor zu Platz 1 und präsentieren uns mal gegenseitig unsere...
Die Top 3.
Genau.
Top 3. Also nur 3, ne?
Nur 3. Ja.
Okay, soll ich anfangen?
Wenn du magst.
Mit Platz 3?
Ja.
Ja, ich schwanke noch. Ich weiß nicht, ich hatte ja diese... Okay, ich sag vorab den Platz 4 schnell und dann in den Platz... Okay. Entschuldigung. Also die so eine Velour-Lederjacke.
Ja.
Aber dann so in eine Jeansjackenoptik.
Mhm. Also quasi als Overshirt. So ein bisschen,
weil nur Velour-Leder kann auch alt wirken. Und dann aber so eine Jeansjackenoptik mit einem Klappkragen, Pattentaschen, schönes Velour, dunkle Farbe, gerne so im dunklen Braun.
Und darunter dann ein wertiges T-Shirt oder wie sieht das dann aus, der Look?
Schon auch ein Strick.
Okay.
Ja, geht eigentlich fast alles drunter. Ein Hemd ist vielleicht ein bisschen komisch. Ja, schon ein Strick. Es ist ja Herbst, ne? Und dann hat man so eine gemütliche Übergangsjacke. Wenn es dann geht, man da so in den Café und hat so eine Velour-Lederjacke dazu an. Und da schon eine Jeans dazu tragen.
Ja. So. Aber das war jetzt Top 4.
Die Platz 3 ist so eine Cargo-Hose, so eine etwas ausgebeulte, so, und zwar in Schwarz. Okay. Also eine Cargo-Hose, derbe Baumwolle, derbe Taschen, derber Schuh dazu.
Was für ein Shape hat die dann?
Darf schon so ein Egg-Shape haben. Also so richtig krass dann halt. Ne? Also so ein bisschen so leicht nach außen gebeult. So dass man eben so lässig drin rumläuft. Ne? Und dann so ein wuchtiger Loafer dazu, dann hat man schon mal eine gute Basis.
Ja, das stimmt. Also oben darf es dann natürlich nicht zu sehr auftragen, ne? Aber.
Ja. Und hier darf auch auftragen.
Ja, beides.
Ja. Okay. Also, aber die Hose, ich finde es irgendwie cool. Wir waren ja so bei diesen edlen Looks viel jetzt und diesen Wow-Effekt, also so über so eine kernige Clam-Nummer. Finde ich ganz gut. Also gut, Clam jetzt über Schwarz halt, aber so mit einem Loafer dazu, das finde ich irgendwie ganz gut, ja. Platz 3, also diese schwarze Cargo im Egg-Shape.
Ja, also mein Platz 3 ist ein Strickhemd. Also gerne so aus Merino-Wolle, auch so eine feine Rippe drin, schön eng anliegend. Das finde ich mega.
Okay, welche Farbe?
Auch schwarz.
Ja. Ein Strickhemd, Merino.
Ja.
Was drunter dann? Oder Unterhemd?
Also ich würde einfach ein Unterhemd drunter ziehen. Gerade Merino ist ja eh dann auch toll im Hautgefühl. Also das kann man ja wirklich so tragen. Und dann drüber, ne, kannst du dann auch wirklich halt ein Denim-Overshirt tragen, um das so ein bisschen aufzubrechen. Aber auch so an sich einfach dazu eine Buntfaltenhose ist ein toller Look, finde ich. Wichtig ist halt, dass es schön eng anliegend sitzt. So, dass das ist halt...
Warum denn eng anliegend?
Ich finde, das
ist... Das ist ja eng anliegend.
Ja.
Was bist denn du? Also wieso denn ein eng anliegendes Strickhemd? Gut, da ist der Markt natürlich auch.
Ja, winzig.
Also...
Ja, aber ich finde, das ist einfach, es ist ein toller Look und dann kannst du was gut was drüber tragen, Mantel. Und unten hast du so eine Buntfalte, die dann so ein bisschen die Weite reinbringt.
Ja, okay.
Sieht schon ganz gut aus.
Ja, okay. Ja, Platz 2 ist eben dieser derb aussehende, aber trotzdem super softe, stark strukturierte, dunkle Treuer.
Mhm.
Passt unter Sakko, passt zur dunkelblauen Jeans. Gerne in einem dunklen Braun, richtig so Schokolade und noch dunkler. Oder schwarz geht natürlich auch immer, klar, in Kombination.
Aber was mir auch richtig gut gefällt, ist Hemd unterm Treuer. Finde ich, ist auch ein toller Look. Hast du so diese Kragen und so dieses Layering. Dann hast du das Hemd leicht aufgeknöpft, hast vielleicht sogar noch ein Shirt drunter. Okay, dann hast du so oben diese 3 Lagen so sichtbar.
Ja.
Ist ganz cool. Ja, meine Top 2 ist die weite Raw Denim mit Buntfalte.
Ah, ja.
Genau, wir haben
ja, gut, das
ja
ist
schon
jetzt Verschmelzung dieser beiden Welten. So
genau, wir haben es ja schon vorher ein bisschen angerissen, aber ich finde diesen Raw Denim Look einfach mega, weil der auch super smart aussehen kann.
Ja,
ne?
Ja,
und gerade mit
aus.
Einer Buntfalte kannst du das halt auch wirklich so im Office tragen. Ja. Also wirklich zu jedem Anlass kann es toll aussehen. Auch mit einem Sakko. Und dann bricht das Ganze wieder so ein bisschen auf.
Ja,
das finde
ja.
ich gut.
Welcher Schuh dazu? Auch so ein wuchtiger
Schuh. Ja, ich finde,
Schuh,
ne? Ja, da kann so ein kerniger Boot auch gut dazu passen. Ja. Oder so ein Chelsea. Also es ist echt eigentlich viel offen.
Also ja, mein Platz 1. Und zwar ein dunkelblauer Blazer mit Goldknöpfen.
Mit Goldknöpfen?
Ja, aber die glänzen nicht, sondern die sind halt so matt,
matt.
Und so ein bisschen bearbeitet, ne? So ein bisschen vintage gefinished. Und der Blazer hat eine ordentliche, so flanellige Oberfläche, gerne Kaschmir. Oder sonst irgendwas. Und ich meine, das mit einem schon nicht zu schmalen Revers, muss kein Zweireiher sein.
Das ist schon ein bisschen zickig da mit den goldenen Knöpfen.
Ja, nee, nee,
oder?
Das siehst du jetzt falsch.
Okay.
Die Knöpfe, die sind schon zurückhaltend genug. Die glänzen nicht.
Okay.
Die haben so ein, wie sagt man, so kupfermäßig, Entschuldigung, so ein bisschen so Messing, Kupfer, so die Richtung. Und dann ein dunkelblauer Merino, den ich dreimal im Schrank habe dazu. Also, und dann hat man wieder die Jeans oder auch so eine hellere Wollhose dazu. Oder?
Ja.
Aber eher dunkel zu dunkel
aber
kombiniert.
Aber die Knöpfe machen es aus. Ne? Die Knöpfe machen den Unterschied.
Die sind wichtig, sonst habe ich natürlich einen braunen Blazer.
Ja.
Der ist auch schon der Knaller. Aber es muss so ein bisschen, das muss schon die Wertigkeit ausstrahlen. Und das immer wieder beim Preis. Da kann man natürlich dann auch ein bisschen was verlangen. Ne? Weil das ist ja immer ein Teil, das ist einfach toll. Ne? Das ist mein Platz 1.
Ja. Ja, mein Platz 1 ist ein Kaschmir-Langarm-Polo in Rot. Genau, also an sich halt auch jetzt kein besonderes Teil, aber die Farbe macht's aus, ne?
Ja.
Also wir sind ja viel in diesen erdigen Tönen und so weiter unterwegs und da habe ich auch wirklich viel im Schrank. Aber da mal wieder so eine Farbe zu tragen, macht wirklich Spaß. Und da meine ich jetzt gar nicht so ein zurückhaltiges
Bordeaux.
Wir hatten
das doch eigentlich abgesprochen, sag mal. Warum kommst du da mit dem Kaschmir-Langarm-Polo? Ja, weiß ich gar nicht, wie ich das bewerten soll. Also ich nehme es mal so hin, ja auch.
Ja, ja, und da darfst du ruhig halt dann auch mal wieder ein bisschen
aber
farblich...
Aber nicht knackeng.
Nee, das darf dann ruhig ein bisschen weiter sein.
Ein bisschen Kaschmir-Langarm-Polo, ja.
Ja.
Ja, ist sowieso toll, ne? Mit der Knopfleiste, treuer Ding. Alles hat oben irgendwie so was dran. Also richtig toll, ja. Rot ist sowieso eine der stärksten, sagen wir, kann man es Highlight-Farbe nennen?
Absolut.
Die von den klassischen Farben weggeht, ne?
Ja.
Also schon der ein oder andere ist schon ins Otto reingegangen. Und übrigens auch, ich weiß nicht, wie du das so Aubergine, Purple, klar.
Aber das ist auch so ein bisschen die Weiterentwicklung.
Ja,
aber das
ist
sind,
auch so.
Das sind so die Farben. Ja, André, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ebenfalls.
Ich bin
danke,
gespannt,
Janis.
Dich im braunen Sakko mit goldenen Knöpfen bald zu sehen.
Mal gucken, ob ich finde.
Vielleicht auf der Pitti schon.
Ja, mal gucken, ja.
Ja.
Na, also danke, Janis, auch. Hat Spaß gemacht.
Das war André Bangert, Ressortleiter Menswear der Textilwirtschaft. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? Schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Janis Hertel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.